Havanna, Platz der Revolution. Im November 2016 versammeln sich hunderttausende Kubaner, um Abschied zu nehmen von Fidel Castro.
Wir sind sehr traurig, weil ein großer Revolutionär gestorben ist. Ein großer Führer. Der brillanteste Mensch des 21. Jahrhunderts. Und des 20. Jahrhunderts.
Wir hatten hier gar nichts. Wir waren in bitterer Armut. Der Einzige, der es geschafft hat, uns aus der Armut zu holen, war der Kommandante Fidel Castro Ruz.
Alles, was wir hier haben, verdanken wir ihm. Wir können gratis in die Schule und an die Universität. Wir können gratis zum Arzt.
Revolution.
Revolution ist Gespür für den historischen Moment.
Fidel Castro am 1. Mai 2000 auf demselben Platz.
Alles zu verändern, was verändert werden muss.
Alles verändern, was verändert werden muss. Die Ideale von unserem Kommandante können wir weiterentwickeln. Vor allem die Jugend. Und es kann sich alles zum Wohle des Landes verändern.
Aber ohne die Ideen von Fidel zu verändern.
Das war für sehr viele Kubaner schon nochmal ein ganz, ganz emotionaler Moment. Alle haben ihr halbes Leben oder das Ganze im Prinzip mit dieser Person geteilt auf eine bestimmte Weise. Und es war auch vielen ein Bedürfnis, persönlich Abschied zu nehmen von dieser Person, die im Guten wie im Schlechten für eigentlich alles verantwortlich ist, was Kuba heute ausmacht.
Bert Hoffmann, Politikwissenschaftler an der Freien Universität Berlin und Experte für Kuba am GIGA-Institut, German Institute for Global and Area Studies in Hamburg.
2018 wird Raúl Castro das Präsidentenamt abgeben und wir haben im Prinzip einen Horizont, der in Kuba politisch so offen ist, wie er es seit Generationen nicht mehr war. Und insofern schafft das viele Unsicherheit, aber auch viele Erwartungen. Und das ist eine Erwartung auch auf Veränderung.
Kuba. Zwischen Umbruch und Stagnation. Eine Sendung von Anselm Weidner.
Herbst 2016. Ich bin unterwegs auf den Spuren der Veränderung, seit Raúl Castro vor 11 Jahren von seinem Bruder die Macht übernahm. Bei 35 Grad im Schatten tut der Fahrtwind im Thunderbird Oldtimer Sammeltaxi gut. Vom Meer her weht eine Brise. Auf der Fahrt nach Mariel, 50 Kilometer westlich von Havanna. Zur Küste hin wird das flache Land hügelig. Plötzlich tauchen grüne, stählerne Kolosse am Horizont auf. Die Kräne des Tiefseehafens Mariel, 40 Meter hoch.
We're standing now on the quay.
Wir stehen jetzt am 700 Meter langen Kai des Containerterminals. Mit diesen Kränen aus China können hier gleichzeitig 2 Containerschiffe gelöscht werden. Und zwar solche der Neo-Panamax-Klasse. Die sind ausgelegt für die neuen Schleusen des kürzlich verbreiterten Panama-Kanals.
Charles Baker, eine stattliche Erscheinung, ist beim Hafenbetreiber PSA International mit Sitz in Singapur angestellt. Seit 2014 ist Baker Chefmanager des neu gebauten Hafens und Containerterminals Mariel, ein Joint Venture einer kubanischen Staatsfirma mit dem Unternehmen aus Singapur.
Hier sieht man die gesamte Ein- und Ausfuhr von Kuba. Wir haben hier in diesen Kühlcontainern kubanischen Export, gefrorene Meeresfrüchte, Fisch und auch Rohtabak. Der Export ist nicht gerade umfangreich. Aber das Land importiert aus aller Welt, aus Asien, der Mittelmeerregion, aus Nordeuropa und Lateinamerika und einen sehr, sehr kleinen Teil aus den USA.
Nur jeder 5. Container enthalte Exportgut, erläutert der aus England stammende Hafenmanager. 80% seien Importwaren. Kubas chronisch negative Handelsbilanz wird hier anschaulich. Momentan entwickelt sich das Umfeld des Hafens zu einem Industriegebiet.
Anfang dieses Jahres hat Unilever einen Vertrag unterzeichnet, um in der Sonderwirtschaftszone eine Fabrik zu bauen, wohl für die Produktion von Kosmetika. Und ich bin sicher, es werden viele weitere Unternehmen kommen.
Tiefseehafen und Terminal sind das Zentrum der neu geschaffenen Sonderwirtschaftszone. 475 Quadratkilometer groß, halb so groß wie die Fläche Berlins.
On an annual basis, we are handling at the moment 330,000 containers.
Im Jahr gehen aktuell 330,000 Container durch den Terminal. Unsere Technologie hat aber das Potenzial für 800,000. Wir haben also genug Raum, um mit der Wirtschaft des Landes zu wachsen. Die würde schneller wachsen, wenn das Embargo aufgehoben würde. Dann würden wohl wegen der geografischen Nähe und wegen der aggressiv auf den kubanischen Markt drängenden US-Firmen die Importe aus Asien durch solche aus den USA verdrängt werden. Hier spricht man weniger von Veränderung als von Regeneration. Irgendwo musste es losgehen und es begann hier.
Mariel, das Vorzeigeprojekt des sich erneuernden modernen Kuba. Ein künftiges Drehkreuz des Handels in der Karibik? Für Chefmanager Baker ist Mariel das Fanal für ein neues, wirtschaftlich prosperierendes Kuba, egal ob in einer Plan- oder einer Marktwirtschaft. Der Politikwissenschaftler Bert Hoffmann ist da skeptisch.
Die ganze Logik dieses großen Hafens ist eigentlich nicht, die 11 Millionen in Kuba besser zu versorgen, sondern ein Umschlaghafen zu sein, der wirklich die Lage in der Karibik nutzt. Das ist eine Spekulation auf eine Nach-Embargo-Zeit, die wäre mit Obama sehr plausibel gewesen, die ist unter Trump wieder völlig in Frage gestellt.
Kubanerinnen und Kubaner von jung bis alt bringen Touristen in Havanna, im Parque Central, unter Palmen und einer Marmorstatue des kubanischen Nationalhelden José Martí, Salsa oder erste Rumba-Schritte bei. So ungelenk sich die Touristen auch anstellen, es wird viel gelacht. In Matanzas, 80 Kilometer von Havanna entfernt, treffe ich auf einen Mann, der eine große Wiese mäht.
Hallo, Verzeihung, entschuldigen Sie bitte. Ihre Maschine kommt mir recht besonders vor. Könnten Sie uns bitte sagen, worum es sich handelt?
Das ist ein Rasenmäher, der mir die Arbeit leichter macht.
Und Sie haben ihn selber gebaut?
Klar, der Motor ist so alt. Ein Waschmaschinenmotor aus den 60ern. Er wurde repariert. Ich habe alles zusammengeschweißt, den Motor, die Räder, die Bleche. Bei der Fläche ist das schon was anderes, als wenn man alles mit der Machete, mit eigenen Händen mähen muss.
Das ist ja nochmal besonders toll. Das habe ich noch nie gesehen.
Bei laufendem Motor breiten sich wegen der Zentrifugalkraft die Messerklingen aus. Und wenn die Klingen auf ein festes Hindernis stoßen, prallen sie ab und federn zurück.
Der Motor aus dem russischen Waschmaschinenmonstrum Aurika, die Messer aus Macheten, dazu die frei beweglichen Klingen an den Messerenden, alles selbst zusammengebastelt. Auf Kuba sind solche Lösungen üblich. Viele Maschinen und sonstige Güter sind einfach nicht zu bekommen. Hat sich für den Mann mit dem Rasenmäher etwas verändert, seit Raúl und nicht mehr Fidel Castro an der Macht ist?
In meinem Privatleben? Klar, doch hat sich etwas verändert in den 10 Jahren. Früher war ich etwas jünger und jetzt bin ich etwas älter.
Aber du wirst vom Staat bezahlt.
Ja, ja, das ist staatlich.
Und wie viel bekommst du?
Der Lohn?
300?
Nein, mehr. Der Basislohn ist um die 450, 500.
Kannst du von diesem Lohn leben?
Ja, ja, bis heute ja.
500 kubanische Pesos, das sind etwa 18 Euro. Jetzt beginnt der Rasenmähermann stumm die Lippen zu bewegen. Er schneidet Grimassen, hebt die Hände, mimt das Knüpfen eines Strickes und dass er sich damit vor mir erhängt. Eine Pantomime des Konflikts zwischen Reden wollen und der Furcht, es nicht zu dürfen, weil man hier nicht einfach so frei sprechen kann, schon gar nicht mit Journalisten aus dem Ausland.
Und was kannst du davon zum Essen kaufen?
Zum Essen? Ja, natürlich, es reicht für das Essen, für den ganzen Monat. Man kann davon leben, nicht luxuriös, aber man kann davon leben.
Vielleicht muss er mir gegenüber seine Situation schönreden, weil die Wahrheit zu sagen gefährlich wäre. Die Kommunikation gerät sonderbar ins Schlingern. Das werde ich noch oft erleben auf dieser Reise. Diese Situation hat sich unter Raúl in den letzten 11 Jahren nicht grundsätzlich geändert. Es gibt den allgegenwärtigen Staat und ein Klima der Angst in Kuba. Bert Hoffmann.
Raúl Castro hat immer klar gemacht, dass er nichts ändern wird am Kern des politischen Systems, ein Parteiensystem, staatliches Monopol über die Medien, keine Spielräume für eine Opposition im Land zulassen. Aber die Repression ist sehr viel zurückhaltender geworden. Wir haben längst nicht mehr diese drakonischen Fälle, wie wir sie noch unter Fidel Castro hatten. Ganz viele Kurzzeitverhaftungen, ganz viel auch Einschüchterungen. Wir haben auch keine große Demonstration gehabt, die es niederzuschlagen gäbe. Der Apparat funktioniert da schon sehr effizient. Im Moment haben wir seit einem Dreivierteljahr eigentlich wieder eher eine Verhärtung.
Keine Veränderung des politischen Systems, wohl aber des ökonomischen. Reggaeton im Bus in Havanna. Die Fassade weiß gekalkt und in Sandstein gefasst, eine offene Terrasse über dem Eingang, die Fenster und Türen leuchtend blau. Das Paladar Mediterraneo hebt sich deutlich von den vielen baufälligen Villen im einstbürgerlichen Viertel Vidado in Havanna ab. Gerade ist eine amerikanische Reisegruppe im Restaurant angekommen.
Im Schnitt verdient man hier 20, 25 Pesos Konvertibles am Tag. An guten Tagen können es auch 60 sein. Und das sind nur die normalen Beschäftigten. Qualifiziertere, wie ein Koch, verdienen an die 100 Pesos am Tag.
Luigi trägt Schnauzbart, er stammt aus Sardinien und hat gerade eine Kubanerin geheiratet. Zusammen mit einem Einheimischen hat er das Mediterraneo gegründet und ist zugleich dessen Chefkoch. Das Restaurant ist einer von 2800 privaten Gastronomiebetrieben auf Kuba. Deren Zahl ist in den letzten Jahren stark angestiegen. Luigi hat ein System der Gewinnbeteiligung eingeführt. So kann eine ungelernte Küchenhilfe an einem Tag so viel verdienen wie ein für den Staat arbeitender Arzt in einem Monat. Und Luigi bezahlt seine Angestellten nicht in kubanischen Pesos, sondern in Pesos Convertibles. Kubas spezielle Zweitwährung, die an den Dollar gekoppelt ist.
Man merkt es den Menschen noch an, dass sie bisher für den Staat gearbeitet haben. Sie identifizieren sich nicht mit ihrer Arbeit. Sie haben nicht die kapitalistische Mentalität im Sinne von, ich muss meinen Lebensstandard verbessern, mein Gehalt steigern, morgen Mitgesellschafter werden oder selbst etwas Eigenes, Privates gründen.
Allmählich ändere sich diese Haltung, sagt Luigi. Die Angestellten würden sich mehr und mehr in das Unternehmen einbringen. Alle seien als Cuenta Propistas registriert, also als Selbstständige, die ihre Sozialversicherung selbst bezahlen. Nach deutschen Maßstäben wären sie Scheinselbstständige. Ein Menü samt Dessert und Getränk kostet im Mediterraneo um die 20 bis 25 Pesos Convertibles, also 20 bis 25 US-Dollar.
Klar, nicht jeder Kubaner kann sich leisten, hier essen zu gehen. Ich bedauere das. Aber wir erleben gerade auf Kuba, dass jetzt Neureiche kommen, so etwas wie damals die Bourgeoisie in Europa. Und diese Klasse wächst gerade rasant.
Die meisten Gäste seien immer noch Ausländer, vor allem US-Amerikaner. Auf den Speisekarten steht zu lesen, dass das Mediterraneo 2015 mit dem Londoner International Quality Crown Award ausgezeichnet wurde. Aber was nützt die internationale Anerkennung, fragt Luigi, wenn er und sein kubanischer Teilhaber fast 50% Steuern auf ihren Gewinn an den Staat abführen müssen, der dann auch noch vorschreibt, wie viele Sitzplätze erlaubt sind. Im Park des legendären Fünf-Sterne-Hotel Nacional über Malecón in Havanna wird für zahlungskräftige Touristen aufgespielt. Es ist Teil der Hotelkette Gran Caribe, ein Joint Venture des kubanischen Staates mit kanadischen, italienischen und französischen Investoren. Mehr Privatinitiative, mehr ausländische Investitionen plus Rationalisierung und Effektivierung der staatlichen Betriebe, das sind die wesentlichen Stichworte der parteiverordneten Reformleitlinien der Lineamientos von 2011. So heißt das offizielle Reformprogramm des Raulismo. Die kommunistische Partei hat dafür die Formel geprägt, actualizar el modelo, das kubanische Modell aktualisieren. Die westlichen Medien sprechen von Reformen und meinen die Transformation der Planwirtschaft in eine kapitalistische Marktwirtschaft, wie in den Ländern des Ostblocks in den 1990er Jahren. Laut jüngsten Angaben des US-amerikanischen Thinktanks Brookings Institution sind inzwischen etwa die Hälfte der 5,8 Millionen Kubanerinnen und Kubaner im arbeitsfähigen Alter im Privatsektor tätig, registriert oder inoffiziell. Etwa 1 Million sind Cuentapropistas wie Luigi und seine Mitarbeiter. Die Reformleitlinien der Partei schreiben staatliches Eigentum weiterhin als vorherrschende Eigentumsform fest. Daneben ist in dem parteioffiziellen Papier viel von nichtstaatlichen Produktionsformen die Rede. Der Begriff Privateigentum wird vermieden. Von einer Privatisierungspolitik, anders etwa als in Vietnam oder gar China, könne bisher in Kuba nicht die Rede sein, so Bert Hoffmann vom GIGA-Institut.
Wir haben noch keine Privatisierung der großen Staatsbetriebe. Das heißt, das Gros der Wirtschaft sind immer noch staatliche Betriebe und in der Landwirtschaft sind es Genossenschaften inzwischen, die aber auch sehr stark unter den staatlichen Planvorgaben sind. Was wir haben, ist diese Arbeit auf eigene Rechnung, Cuenta Propistas. Dazu kommt ein großer grauer Markt, Schwarzmarkt von Leuten, die natürlich Sachen produzieren oder Dienstleistungen anbieten, die gar nicht registriert werden. Aber noch ist es eine sehr, sehr verhaltene Politik, die auch mit vielen Auflagen und Restriktionen bewusst klein gehalten wird.
Guaven, Papayas, Mangos, Bananen, riesige Avocados, Maniok und Kartoffeln, die Stände des staatlichen Wochenmarkts in Sancti Spiritus quellen über von saisonalem Obst und Gemüse. Für José Nera, Soziologe an der örtlichen Universität, ist dieser Markt die günstigste Einkaufsmöglichkeit. Hier werden die Preise staatlich gedeckelt. José lädt mich zu sich nach Hause ein und breitet den Einkauf auf dem Küchentisch aus. Er hat umgerechnet 4 Euro gekostet. Maismehl, Guaven, Kochbananen, Knoblauch.
Dieser Einkauf reicht ungefähr für eine Woche. Aber das sind ja nicht die Grundnahrungsmittel, sondern nur, was man zusätzlich braucht. Für ein mittleres Einkommen ist das teuer. Aber es ist eben auch ein fairer Preis für die Produzenten.
4/5 ihres Einkommens verbrauchen die Neras für Lebensmittel. José und Doralkes Nera, beide Universitätsdozenten und beide Mitglieder der Kommunistischen Partei, verdienen umgerechnet 64 Euro im Monat. Davon kann die dreiköpfige Familie nicht leben. José verkauft manchmal eine Zeichnung, Doralkes mal ein Gedicht, doch das bessert die Lage kaum. Wie es Kubaner ohne irgendwelche Deviseneinkünfte schaffen, zu überleben, das könnten Ausländer nicht verstehen. Die Kulturwissenschaftlerin Doralkes Nera sagt mir diesen Satz mehrfach. Beim Abendbrot ist auch der 11-jährige Sohn Abib dabei.
Kürzlich haben wir mit befreundeten Professoren darüber geredet, was Privatbesitz und private Geschäfte hier mit dem Land machen und warum wir Akademiker uns deklassiert fühlen. Leute, die auf eigene Rechnung wirtschaften, verdienen oft mehr, obwohl sie weniger Bildung haben.
Sie wissen nichts und kriegen mehr als du, obwohl du intelligenter bist.
Zum Beispiel der Pferdekutscher aus dem Viertel. Er kann jedes Wochenende auf den Rummelplatz gehen, Bier trinken gehen, seinem Sohn WLAN-Stunden bezahlen oder Eis in Devisen spendieren, während wir das nicht können. Noch nicht. Es gibt Leute, die richtig reich sind in diesem Land. Vielleicht nicht gerade in Sancti Spiritus. Oder vielleicht doch.
Friedrich Cepeda, der Baseballspieler.
Genau, gutes Beispiel.
Das ist ein kubanischer Baseballspieler, der seine Ausbildung der Revolution verdankt. Er ist bei einer japanischen Liga für 2,5 Millionen Dollar unter Vertrag, wovon er 1,7 Millionen Dollar dem kubanischen Staat abgeführt hat. In kubanischen Pesos ausgedrückt, dürfte er damit immerhin ein Vermögen von mehr als 20 Millionen gemacht haben. Früher waren mit Millionären nur die Zuckerrohrschneider gemeint, die Millionen Zentner von Zuckerrohr geschnitten haben, was einem hohes Ansehen verschaffte. Heute sind die Millionäre echte Millionäre. Hier wird leider mit dem kubanischen Sozialismus gebrochen. Mit seiner Maxime, jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seiner Leistung. Und wenn das zerbricht, ist auch das Projekt der kubanischen Nation in Gefahr. Wenn ich über die Zukunft meines Sohnes nachdenke, komme ich in ein ideologisches Dilemma. Was ist das Beste für ihn? Wir meinen, dass dieses Land für ihn das Beste ist, aber nicht unter den jetzigen wirtschaftlichen Bedingungen. Die sind nicht geeignet für die Entfaltung eines jungen Menschen. Aber ich kann ihm keine Alternative bieten, denn ich möchte mein Land nicht verlassen.
Bleiben oder gehen? Seit im Oktober 2012 die kubanische Regierung volle Reisefreiheit gewährte, ist die Auswanderung in die USA sprunghaft angestiegen. Fast 60.000 Kubaner sind 2016 in die USA gegangen. Mehr als doppelt so viele wie 2014. Bert Hoffmann.
Und das ist auch ein ständiges Thema, wenn Sie an den Universitäten sind, die Studierenden, die haben das alle im Kopf, weil irgendwer ist immer dabei, gerade den Koffer zu packen oder ist schon da. Und das ist eine auch emotional, psychologisch sehr schwierige Situation für die Leute, die dort bleiben. Man hat das Gefühl, warum bleibe ich denn noch, wenn alle anderen gehen?
Bisher wurde kubanischen Flüchtlingen, die US-amerikanisches Festland betreten hatten, nach einem Jahr in den Vereinigten Staaten die volle Staatsbürgerschaft gewährt. Ein privilegierter Status. Mit einer seiner letzten Amtshandlungen hob Obama die Sonderregelung für kubanische Migranten auf. Sie werden nun genauso behandelt wie andere Einwanderer.
Das wird zur Folge haben, dass etliche mehr im Land bleiben und vielleicht was bewegen im Sinne von Neues aufbauen, aber vielleicht auch Frustration und Enttäuschung sich stärker bahnbrechen. Und das ist insofern schon auch eine innenpolitische Frage, wohin sich diese Dynamik entlädt, ob es tatsächlich zum Beispiel mehr Reformen gibt und mehr Möglichkeit, was aufzubauen, umzusetzen, ob das nun Medienvielfalt ist, ob das Business ist oder ob es Frustration und aufgestaute Unzufriedenheit zur Folge hat, die eben nicht mehr aus dem Land kann, sondern im Land bleibt.
Una ciudad rodeada de sal. Es un amor.
Eine Stadt von Salz umzingelt, wie eine Liebe hinter Glas.
Los que se fueron,
die, die gingen, weinen.
Igual que los
und auch die, die bleiben.
Los que se van,
die, die gehen, sehnen sich nach ihr.
Los que se quedan,
die, die bleiben, noch mehr.
Mas.
Einmal im Jahr, am 28. September, flackern auf den Straßen Kubas tausende Feuer, über denen in großen eisernen Pötten der berühmte Fleischeintopf Caldosa brutzelt. Man feiert den Gründungsgeburtstag der Komitees zur Verteidigung der Revolution.
Es war Fidels geniale Idee, diese Komitees zu schaffen. Alle waren dafür, denn der nordamerikanische Imperialismus versuchte, die Revolution in den Städten und auf dem Land zu sabotieren, aber vor allem in den Stadtvierteln von innen zu vernichten.
García González stellt sich als Präsident des Komitees eines Häuserblocks in der Innenstadt von Sancti Spiritus vor. 52 Mitglieder hat sein Komitee.
Heute muss man die Revolution politisch, nicht mehr mit Waffen verteidigen wie früher, um Fabriken zum Beispiel vor Sabotage zu schützen. Jetzt geht es mehr um Ideologie und Politik, damit die Jungen dabei bleiben. Und obwohl sie damals nicht dabei waren, in dieser neuen Etappe verteidigen, was wir erkämpft haben.
Vor allem ältere Menschen sind zu diesem Fest gekommen. Aus Lautsprechern dröhnt Reggaeton, was die Feiernden nicht davon abhält, Salsa zu tanzen. In einem Café in der Fußgängerzone von Sancti Spiritus treffe ich die jungen Leute, die bei den Feiern ihrer Nachbarschaften auf den Straßen fehlen.
Ich meine, dass die Komitees eine überholte Organisation sind. Es gab eine Zeit, wo sie noch darüber gewacht haben, dass niemand den Reis aus den Lagerräumen klaute. Oder als sie Ausländer beschattet haben, ob die sich mit jemandem treffen würden. Heute sollen die Komitees die Gesellschaft zusammenhalten, und auch das schaffen sie nicht mehr wirklich.
Es gibt viel zu verteidigen. Ich möchte zum Beispiel diese Ruhe bewahren, die uns umgibt. Denn davon haben wir hier sehr viel. Ich schlafe gut, kann mich zu Hause sicher fühlen, kann noch um 4 über die Straße gehen, ohne dass was passiert. Hier gibt es keine Schießereien, keine Drogen. Und ich habe viel Gewalt in Lateinamerika erlebt. Viele Erwachsene haben große Angst vor dem Cambio, weil sie denken, dass das alles dann auch nach Kuba kommt.
Jüngste Umfragen belegen, dass 39% der Kubanerinnen und Kubaner das politische System Kubas für gut und richtig halten. Die Alten stärker als die Jungen. Aber die große Mehrheit, quer durch die Generationen, will, dass die Logros de la Revolución, die Errungenschaften der Revolution, erhalten bleiben. Sprich, ein Gesundheits- und Bildungssystem gratis und für alle soziale und zivile Sicherheit. Aber diese Errungenschaften sind längst unbezahlbar geworden. Deshalb die Reformbemühungen in den 11 Jahren unter Raúl Castro.
Ein Wort, was Raúl ganz stark gemacht seiner Amtszeit, ist, dass der Sozialismus sostenible, also dauerhaft tragfähig sein muss, eben weil sie im Moment eigentlich nicht ökonomisch das erwirtschaften, was es erlaubt, so ein Bildungssystem, Gesundheitssystem und Sozialsystem, auch Arbeitslosenversicherung, Rente, das gehört ja alles damit dazu, auf Dauer aufrechtzuerhalten. Das ist eigentlich eine der sozialistischen Begründungen, warum wir reformieren müssen. Trotzdem führt das auch zu Spannung und eine der Errungenschaften der Revolution war auch eine ganz weitgehende soziale Gleichheit. Und die wird jetzt schon durch die sehr begrenzten Reformen ganz schön in Frage gestellt.
Und wenn 2018 Raúl Castro als Präsident abtritt?
Die Glaskugel habe ich nicht. Die hat auch niemand. Also die zentrale Frage wird sein, ob Reform von innen heraus auf der Agenda ist oder nur als von außen getrieben wahrgenommen wird, ob letztlich ein gradueller, schrittweiser Prozess der Öffnung von der Regierungsseite auch zugelassen wird, auch gewünscht wird. Das heißt, eigentlich ist ein hoher Reformdruck da, gerade um einen Entwicklungsweg weitergehen zu können. Ob das gelingt, hängt von vielem ab. Nicht zuletzt auch davon, ob mit Trump erstmal wieder eine völlige kalte Kriegslogik Einzug hält zwischen den USA und Kuba, die dem sicherlich sehr abträglich ist und dann man wieder eine Wagenburg-Mentalität hat.
Bei aller Unberechenbarkeit des neuen Präsidenten aus dem kurzen Frühling der US-amerikanisch-kubanischen Beziehungen unter Obama droht nun wieder ein kalter Krieg zu werden. Schlechte Zeiten für den kubanischen Reformprozess von innen.